Herr Jesus Christus, danke, dass du bei uns bist. Bitte öffne uns doch jetzt für dich, dass wir entdecken, was du uns zu sagen hast. Amen. Was war das für eine Erfahrung mit Gott? Mann, der kann ja alles. Das ist ja Wahnsinn. Da gibt es ja überhaupt keine Grenze mehr. Wenn der mit uns ist, dann sind wir unbesiegbar. Hast du das gesehen? Die Stadt war uneinnehmbar. Und dann sagt er uns, wir sollen 7-mal da rumlaufen und die Trompeten blasen. Und er würde sich schon um den Rest kümmern. Und plötzlich fallen die Mauern. Und wir marschieren da ein und keiner kann sich uns widersetzen. Was für ein Sieg. Wahnsinn. Das wird so weitergehen. Der hat ja versprochen, wir sollen dieses Land einnehmen. So wird sich das wohl angehört haben. Wenn man sich erzählt hat davon, was beim Kampf um die Stadt Jericho damals im Volk Israel so passiert ist. Das ist ja so, wenn man so eine Glaubenserfahrung macht, dann hat man den Eindruck, nicht nur, dass es immer so weitergeht, sondern was soll jetzt eigentlich noch kommen, das in Frage zu stellen? Tja, nun war bei diesem Geschehen von Gott etwas gesagt, was uns auch nicht so einfach verständlich ist. Es sollte nämlich an dieser Stadt der Bann vollstreckt werden. Ein Ausdruck des Alten Testaments, der deutlich macht, dass hier nicht nur irgendwie Menschen kämpfen, sondern dass Gott kämpft durch sein Volk. Es sollte dann alles dem Erdboden gleichgemacht werden und nichts irgendwie als Beute für sich in Besitz genommen werden. Alle Menschen umgebracht, alle Tiere und so weiter. Das ist für unser Empfinden heutzutage nicht nur ziemlich schrecklich, das war es zu allen Zeiten, sondern auch völlig unverständlich, warum es so etwas eigentlich gegeben hat. Dazu muss man dann eben sagen, dass im Laufe der Bibel deutlich gemacht wird, und das ist eben dann an Stellen auch des Alten Testaments so, dass Gott hier die Völker zur Rechenschaft zieht für ihr Leben. Dafür, dass sie ohne ihn sein wollen. Es ist also insofern aus Gottes Sicht betrachtet, und wenn man die Bibel mal von Anfang an mit diesen Augen liest, nicht nur, ach, wie geht's eigentlich dem armen Menschen, sondern wie ist das eigentlich aus Gottes Sicht, dann kann man davon eben etwas nachspüren, dass das insofern auch etwas ist, was der Mensch sich jetzt selber zugezogen hat. Ja, unser Ungerechtigkeitsempfinden kann dann mal beiseite treten und man muss sagen, wenn einer es richtig macht, dann doch der Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und so wurde eben der Bann vollstreckt. Aber es steht dann im Josua-Buch Kapitel 7, Kapitel 6 war dieser Einnahme von Jericho, aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Also man sollte ja nichts nehmen davon, denn Achan, der Sohn Karmis, dann wird noch seine Herkunft geklärt, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Der Zorn Gottes, von dem man heute so oft gar nicht mehr reden darf. Es ist die Gegenwehr gegen alles, was sich erhebt gegen die Wirklichkeit. Nämlich dagegen, dass er Gott ist und was uns Menschen zerstören will. Wir kennen das von unseren Kindern. Wenn unseren Kindern was passiert, und es haben zum Beispiel Menschen damit zu tun, dann soll man uns mal erleben. Ja, da merkt man etwas, dass Zorn etwas mit Liebe zu tun hat. Ja, das ist nicht lieblos, sondern das hat mit Liebe zu tun. Oder wenn man einer sich selber Schaden zufügt, den wir lieben, dann ist das nicht nur Traurigkeit, sondern man fragt sich auch, Mensch, was machst du denn da? Das ist mal so ein menschlicher Versuch zu verstehen, was mit dem Zorn Gottes gemeint sein könnte. So, und interessanterweise ist jetzt in diesem Kapitel 7, um das es heute gehen soll, dann keine Rede mehr davon, wie es vorher immer war, dass Gott sagte, so, und nun nehmt euch bitte dieses Gebiet vor und nehmt es ein. Und nun das bitte. Das war in allen Berichten im Josua-Buch kommt das immer wieder vor, nur an einzelnen Stellen nicht, so wie hier. Da wird dann davon gesagt, dass Josua, der Führer des Volkes, einfach sagte, so, jetzt geht das mal erkunden, wir nehmen die nächste Stadt ein, die Stadt Ai. Und dann wird ihm gesagt, ach, das ist eine kleine Stadt, da brauchen gar nicht alle von uns hin. 2.000-3.000 Mann reicht, das machen wir mit links. Ja, schließlich haben wir Gott auf unserer Seite. Also da braucht man sich auch keine Sorgen mehr machen. Es lag sowieso nicht an menschlicher Kraft. Das haben die ja entdeckt bei Jericho. Die Stadt war uneinnehmbar. Ja, also können da auch 2.000-3.000 Mann hin, die werden das schon regeln. Ja, und dann werden die in die Flucht geschlagen. Und ein paar kommen sogar um. Und das Volk Israel ist zutiefst bestürzt. Wie konnte das passieren? Gott ist doch mit uns. Hat er jetzt irgendwie einen Moment nicht aufgepasst oder was ist hier eigentlich los? Und die Führer des Volkes, die zerrissen ihre Gewänder, was ein ziemlich kostspieliges Unternehmen war, denn die waren teuer, die Dinger, und schütteten Asche auf ihr Haupt, also Staub, als Zeichen dafür, dass sie sich vor Gott beugen. Und Josua, der Anführer, sprach dann, ach Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt? Und gibt's uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen. Auch dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Es ist schon verrückt mit uns Menschen. Das kennen wir doch schon. Ja, ich nehme diesen Text auf, weil ja darum gebeten wurde, dass wir noch mal weiter gucken in der Geschichte Israels, wie das so weiterging. Und wir haben ja die Befreiung aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei, miteinander monatelang angeguckt. Und jetzt kommt diese gleiche Klage, aber nicht mehr nur vom Volk, sondern vom Anführer des Volkes. Ja, und dann sagt er auch, Mensch, wenn die Bewohner des Landes das hören, die werden uns umbringen und ausrotten von der Erde. Tja, und was willst du dann für deinen großen Namen tun, wird dann Gott auch noch gesagt. Und dann sagt Gott zu Josua, steh auf. Was liegst du da auf deinem Gesicht? So nach dem Motto, was soll das Geheul eigentlich? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt, also in ihren Besitz genommen. Er sagt, dein Geheul mir gegenüber ist unbegründet. Ja, wenn ihr euch doch inzwischen klar geworden ist, dass es in eurem Leben allein ums Vertrauen auf mich geht, dann müssen wir jetzt mal über was anderes sprechen. Wie kommt es, dass ihr sich doch einer bereichert, aber er spricht gar nicht von einem, sondern er spricht vom ganzen Volk, das davon betroffen ist. Und er sagt, ich werde in Zukunft nicht mehr mit euch sein, außer ihr verbannt das Gebannte aus eurer Mitte. Dann sollen sie sich heiligen, da sind dann so gewisse rituelle Dinge mit verbunden, damit allen deutlich wird, wir treten jetzt vor Gott. Und dann wurde ausgelost. Und das Los fiel dann auf Achan. Ja, es wurde Stamm für Volksstamm für Volksstamm, dann Sippe für Sippe und Familie für Familie und so weiter. Wurde dann ausgelost und dann fiel das Los auf den Mann, den es betrifft. Und dann sagte Josua zu ihm, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lobe ihn. Sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. Das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren Mantel aus China und 200 Schekel Silber und eine Stange von Gold, 50 Schekel schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Man geht nachgucken und findet es. Und dann wird dieser Mann mit seiner ganzen Familie und seinem ganzen Hab und Gut, allen Eseln und Schafen und so weiter, gesteinigt und verbrannt. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und dann wird das Gericht an ihm vollzogen. Sie machten über ihm einen großen Steinhaufen, lesen wir am Ende des Kapitels. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Das war der Weg und es ist furchtbar. Und das muss man erstmal auch so wahrnehmen und stehen lassen. Da kann man nur erschrecken drüber. Und darum geht es mir auch genau heute. um das Erschrecken darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn wir Gott nicht Gott sein lassen, sondern ihm sein Gottsein absprechen und uns selber an diese Stelle setzen. Deshalb lautet der Titel der Predigt: Gott ist ernst zu nehmen. Josua Kapitel 7. Ich möchte uns das in zwei Teilen versuchen, etwas aufzuschlüsseln, was hier passiert. Erstens, Gott hasst die Sünde. Zweitens, und das geht dann über das Kapitel hinaus, Gott liebt den Sünder. Wir kennen diese beiden Sätze. Hoffentlich bewegen sie uns wieder nach der Predigt. Also, den Bann habe ich kurz versucht zu erklären. Wir können gerne ausführlicher in einem persönlichen Gespräch darüber ins Gespräch kommen. Das Gut, woran sich hier jemand bereichert hatte, gehörte Gott. Er hat sich also an dem vergriffen, was Gott gehört. Und zwar wurde das vollstreckt, weil diese Völker eben Gott seine ganze Erde streitig gemacht haben. Und nun vollzieht er durch das Volk Israel sein Gerichtsurteil über dieses Gebiet. Man kann sich jetzt fragen, ob die Leute nicht Gott Vorwürfe zu machen haben, wenn sie dann vor ihn treten. All die, die da umgebracht worden sind, die vielleicht für vieles gar nichts konnten. Das können wir getrost Gott überlassen. Was deutlich wird, ist, er ist Herr über diese Welt an dieser Stelle. Und jetzt hatte das Volk doch erlebt, dass das Vertrauen auf Gott der Weg ist, auf dem sie auch den Lebensraum bekommen, den Gott ihnen versprochen hat. Aber einer meinte, ne, Gott sorgt gar nicht gut genug für mich. Der lässt mich im Stich. Ich müsste noch mehr haben. Und wenn Gott mir das nicht gibt, da es mir aber zusteht, nehme ich es mir selber. Ich versuche das ein bisschen zu schildern und es ist viel allgemeiner gültig. Denn das Misstrauen gegen Gott ist ja nichts, was wir so vor uns hertragen. So nach dem Motto, mit Gott kann ich nichts anfangen. Das machen ja viele. Aber um die geht es gar nicht hier. Ja, wir merken das hier wieder, wie das an anderen Stellen der Bibel deutlich wird. Die größten Schwierigkeiten hat Gott gar nicht mit den Menschen, die ihm nicht glauben. Da ist ja relativ, da ist das ziemlich klar. Zwischen Gott und ihnen ist das ziemlich klar, die Sache. Die wollen nicht mit Gott und werden sich dann vielleicht auch nicht beschweren, dass sie ohne Gott müssen. Sie wollten ja nicht. Schwierigkeiten hat Gott mit denen, die zu seinem Volk gehören. Mit denen, die ihm eigentlich doch glauben. Und davon ist hier die ganze Gemeinde beeinträchtigt. Das ist verrückt. Wir können das auf der anderen Seite entdecken, bei dem Segen, der ja oft auch in den kirchlichen Gottesdiensten und auch bei uns gesprochen wird. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das nimmt man so schön für sich persönlich und so ist es natürlich auch gedacht. Aber wenn Gott das ganze Volk mit dich anspricht, dann steht offensichtlich eine Einheit vor ihm. Dann meint er das Ganze. Der Segen gilt dem Volk Gottes und dem, der dazugehört. Und wer nicht dazugehört, dem gilt er auch in dem Fall dann nicht. Ja, da wird etwas deutlich davon, wie Gott das sieht. Und deshalb ist jetzt hier die ganze Gemeinde betroffen davon, dass jemand gemeint hat, nein, Gott macht das nicht gut mit uns. Ich muss das mir selber beschaffen, auf meinem Wege. Es ist verrückt. Ja, da haben wir doch gemeint, auch in der Gemeindearbeit, Hauptsache ist, was wir können. Die Gaben soll jeder einsetzen, was ja völlig stimmt. Ja, und mit den Gaben kommt dann Gott zu seinem Ziel. Ja, und wo wir leider nichts können, da können wir leider auch nichts machen. Es ist auch alles ganz traurig, aber so ist es halt. Das Volk Israel hat längst erlebt, Leute, das, was ihr könnt, darum geht's überhaupt nicht. Gott hat euch was geschenkt, das sollt ihr auch einsetzen, ja. Aber am Ende ist es Gott, ja, der Menschen ruft, auch in einer christlichen Gemeinde. Der dafür sorgt, dass wir liebevoll miteinander leben können. Das sind nicht unsere Fähigkeiten. Und deshalb ist alles kaputt, wenn in unserem Mitte das Misstrauen gegen Gott Raum gewinnt. Davor wird auch im Neuen Testament immer wieder gewarnt. Das war das Schlimme. Und das wurde dem Achan offensichtlich auch klar. Das Verrückte ist, für ihn gab es keine Umkehr. Ihm wird gesagt, gib Gott die Ehre und lobe ihn, indem du sagst, was los ist. Und das tut er. Aber es nützt ihm nichts mehr. Ich erinnere mich noch, wie unser Dozent für Altes Testament vor uns stand und an dieser Stelle sagte, wäre Gott einmal in meinem Leben mit mir so umgegangen, dann stünde ich hier heute nicht vor euch. Wir machen ja daraus, das macht ja Gott heute gar nicht mehr. Es ist ja alles gar nicht so schlimm. Die Predigten sollen dann so ja aussehen, habe ich mal in einer Karikatur über Predigten gelesen, es ist alles schlimm. So fängt die Predigt an. Sie geht weiter mit, es ist alles noch schlimmer. Und sie hört auf mit, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ja, und dann haben wir schön alles, wenn wir hier rausgehen, wieder so beiseite gepackt und ach, ist ja alles gut, ich kann so bleiben, wie ich bin und alles in Ordnung. Wir entdecken hier, was das eigentlich ist, dieses Misstrauen gegen Gott, was mit Sünde bezeichnet wird in der Bibel. Was dann zu Taten führt, die wir Sünden nennen. Aber das sind ja bloß die Zeichen dafür, dass etwas im Herzen nicht stimmt. Und hier wird deutlich gemacht, und das hat in Gottes Volk keinen Platz. Und da ist auch jetzt nicht zu diskutieren. Es ist furchtbar. Das Erkennungszeichen dafür, dass in unserem Leben das Misstrauen gegen Gott Raum gewinnt, ist ja zum Beispiel, dass wir das, was uns bewegt, nicht mehr mit Gott besprechen. Vielleicht haben wir das noch nie erlebt, vielleicht haben wir das eine Zeit lang mal gemacht. Aber wenn man sein Leben vor Gott verstecken muss oder einfach nur nicht mehr öffnet, wenn Gott damit nichts zu tun haben soll und er auch nicht frage, Herr, was ist eigentlich hier der Weg, könnte man drauf kommen, sag mal, was versteckt sich da bei dir eigentlich für ein Krebsgeschwür, das wuchern will? Ja, und das ist ja hier der Fall. Kein Wort davon, dass Gott gefragt wird oder dass er von sich aus irgendwas sagt. Und wenn man vorher und hinterher guckt bei der Landeinnahme des Volkes Israel, dann ist immer von Gott die Rede. In diesem Kapitel nicht. Also erst, als es zu spät ist, sozusagen. Gott hätte ja vorher schon sagen können, pass mal auf, da stimmt was unter euch nicht. Aber er lässt es sie erleben. Man hätte aber auch fragen können. Herr, was ist jetzt dran? Und er hätte sagen können, gar nichts. Hä, wieso gar nichts? Ja, ganz einfach, diesen Weg gehe ich mit euch nicht, den ihr jetzt gehen wollt. Das gibt es offensichtlich. Israel geht einfach so in den Kampf und scheitert. Gott zeigt hier, dass das, was uns zerstört, die Sünde, die unsere Beziehung zu ihm tötet und uns damit in Ewigkeit dem Tod verfallen lässt, dass er das nicht duldet. Deshalb gibt es im Neuen Testament, wir haben dort keinen anderen Gott, ihr Lieben. Deshalb gibt es im Neuen Testament die Aufforderung, helft euch gegenseitig wieder in Ordnung zu kommen. Jetzt spürt man vielleicht davon, worum es da eigentlich geht. Und es ist die Rede davon, zu helfen. Nicht, und das werden wir gleich nochmal mehr haben, macht euch runter, damit er auch ja nicht wieder hochkommt. Aber es ist Treubruch, wovon hier die Rede ist. Bruch des Bundes mit Gott. Unser Leben ist im Vertrauen auf ihn gedacht. Und das wurde hier missachtet. Es wurde das Vertrauen verweigert. Und deshalb, einfach nur als Folge davon, wurde nicht gehört auf das, was Gott gesagt hat. Man meint, für sich selbst sorgen zu müssen, gegen das, wie Gott uns gesagt hat, dass er für uns sorgen will. Ach, ist das nicht nur das düstere Alte Testament? Dann wären wir das doch so schön wieder auf so einem eigenen Weg los, indem wir einfach, wie wir das sonst ja so viel machen, vielleicht im Umgang miteinander, auch was den anderen bewegt, ist alles nicht so schlimm. Tja, Es hat angefangen dabei, dass Gott dem Volk sein Gesetz gegeben hat. Dann geht es über diese Stelle weiter. Dann wird es nochmal wieder so furchtbar, als es im 1. Samuel-Buch um den ersten König geht, den das Volk Israel hatte, Saul, ja, der auch Gott das Vertrauen verweigert hat und einfach selber mal schnell die Opfer da dargebracht hat, obwohl Gott gesagt hatte, wie das läuft. Und dann sagt Gott, für dich ist jetzt hier leider auch kein Platz mehr, so kannst du nicht König sein. Und hat sich einen anderen gesucht. Und enden tun die Berichte davon dann im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 5. Von so Stellen, in denen Gott mit seinem Volk einen Schritt weitergeht, einen entscheidenden Schritt. Und immer da zeigt er, dass er es nicht duldet, wenn wir uns selbst zerstören, indem wir ihm misstrauen. Denn in Apostelgeschichte 5 kommt es zu diesem furchtbaren Geschehen. Die ganze Gemeinde hat immer Gott die ganzen Wertsachen, die sie hatten, gegeben, dass alle davon leben können. Und es gab dann welche, die auch alles verkauft haben und dann das Geld der Gemeinde geben wollten. Warum auch immer die das so gemacht haben, aber sie haben einen Teil für sich behalten, aber so getan, als wäre es alles. Meine Vermutung ist ja, hätten sie bloß gesagt, das ist nur ein Teil, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber so ist es, als ob sie Gott belügen. Und was passiert? Und jetzt, man muss sich anschnallen, Neues Testament, sie fallen auf der Stelle tot um, Mann und Frau. Einer nach dem anderen. Und schon ist unsere Argumentationslinie, ach, was der andere bewegt, ist alles nicht so schlimm. Gott kann ja mal da oben im Himmel schön darüber Schmerzen haben, dass wir hier so leben. Aber betrifft mich ja nicht so. Ist vorbei. Die Kette klappt nicht. Auch da hat Gott gezeigt, nein, liebe Gemeinde, liebe Menschen, die ihr an Jesus hängt, so nicht. Wäre Gott einmal mit mir so umgegangen, dann stünde ich nicht vor euch. Gott hasst die Sünde. Dann kommt der zweite Satz. Aber der erste muss gehört werden, ihr Lieben. So steht es um uns. Gott hat mit dem Bann sein Gericht gehalten. Er hat Menschen zur Verantwortung gezogen. Und diese Verantwortung konnten sie nicht tragen, ohne dabei ihr Leben zu verlieren. Das ist, wenn man das mal versucht, nüchtern auszudrücken, was ja menschlich schwer geht. Und ich behaupte mal, für Gott geht es noch viel weniger. Wir wissen aber, dass als Eltern, manchmal muss man die Dinge auch dann durchziehen, auch wenn sie schwer fallen. Ist aber nur ein ganz schwacher Vergleich. Aber Gott hat das Gericht gehalten mit dem Bann. Und es würde uns genauso gehen. Ihr Lieben, es gibt im Alten Testament keine Vergebung für Schuld, die absichtlich vorgenommen wurde. Keine Vergebung. Vergebung gab es nur für Unbewusste und für aus Versehen geschehene Sünde. Aber nicht für absichtlich vorgenommene Verfehlungen gegen das Wort Gottes. Deshalb ist es gut. Man kennt auch an dieser Stelle das Alte Testament, dass einem das klar wird. Denn es ist ja nicht uns gegeben, damit wir es heute wieder vergessen. Sondern es gibt einen Weg, den Gott mit uns Menschen geht. Und diese paar tausend Jahre sind entscheidend, damit wir überhaupt verstehen, was dann passiert ist. Und dann kommt Gott selber in diese Welt und hält Gericht. Da, am Kreuz. Also nicht an dem, aber dafür steht's. Und dann ruft da einer, der als einziger nie von Gott verlassen werden müsste. Der ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da entlädt sich der Zorn Gottes, der uns treffen müsste. Da klärt Gott die Sache mit unserer Schuld. Ein für alle Mal. Da und so und nicht anders. Nicht so, wie wir das oft tun. Wie die zwei Verbrecher am Kreuz da, mit denen Jesus da gehangen hat. Das vielleicht auch deutlich machen. Der eine sagt, Jesus, sorg doch mal gefälligst dafür, dass wir hier runterkommen. Du könntest das doch, wenn du denn Gottes Sohn bist. Ja, man klammert sich ja an alles. Und wenn er das schon behauptet hat, vielleicht wenn was dran ist, dann kann er mir jetzt ja mal helfen. Mit seinem Verhalten macht er eigentlich deutlich, sinngemäß, weißt du, die Römer sind ja schuld. Die haben unser Land besetzt. Ja, und gegen die musste ich mich wehren. Und das geht nur, wenn ich auch mal handgreiflich werde. Weil da habe ich halt einen umgebracht. Ja, aber da musst du ja verstehen, Gott. Also die Umstände sind ja so gewesen, dass es gar nicht anders ging. Ich konnte schlichtweg nicht anders. Ich habe ja auch im Grunde was Gutes tun wollen für den Rest der Bevölkerung hier. Ja. Die Umstände, die anderen Menschen, mit denen ich lebe, ja, die mir immer im Wege stehen, die sind schuld, dass ich tue, was ich tue und lebe, wie ich lebe. Ja, ich habe diese Strafe also insofern im Grunde gar nicht verdient. Dann kannst du mich ja mal hier runterholen. Ja, wäre ja jetzt mal in Ordnung. Vielleicht, wenn wir noch mehr berichten, dann hätte er noch gesagt, guck doch mal die an, die sind noch viel schlimmer, die da unten stehen, aber das wird jetzt nicht berichtet. Aber geschieht ja oft genug unter uns Menschen. Verrückte ist, diesem spricht Jesus keine Vergebung seiner Schuld zu. Und dann hängt da noch der andere. In derselben Lage, was die Zukunftsaussichten angeht. Recht begrenzt jetzt, ein paar Stunden noch und die sind nicht besonders schön. Was die Ursache dafür angeht, gleiches Vergehen vermutlich. Und was seine Nähe zu Jesus angeht. Total vergleichbar. Aber dieser Mann redet ganz anders. Er sagt nur, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Damit erkennt er an, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er sagt auch, fürchtest du nicht mal Gott, jetzt wo dir eigentlich vor Augen steht, dass wir gleich Rechenschaft vor ihm ablegen? Ich jedenfalls, er sagt wir sogar, wir haben verdient, hier zu hängen, aber er nicht. Ja, und wir haben verdient, das ist hier der entscheidende Satz. Ich bin schuld daran und ich bin verantwortlich dafür, was ich getan und wie ich gelebt habe. Dass da andere eine Rolle gespielt haben, da braucht ja mit Jesus wahrscheinlich keiner darüber diskutieren. Aber dieser Mann redet sich jetzt nicht mehr raus. Er sagt nicht, ach weißt du, und wenn der nicht das, und dann hätte ich auch nicht. Und ach, im Grunde ist es auch alles ganz verständlich. Nein, er sagt, mich konnte keiner dazu zwingen, das zu tun. Wie auch. Kann ja nicht in mein Inneres eingreifen. Und ich will mich jetzt auch nicht mehr rausreden, wie ich es bisher getan habe. Ich habe es eben getan. Und das war ich und niemand anders. Und was ich getan habe, ist so schlimm, dass ich es verdient habe, hier an einem Kreuz zu sterben. Beide sind genau gleich, was ihre Ausgangslage angeht. Aber in der Einschätzung ihrer Lage völlig unterschiedlich. Diesem spricht Jesus auf der Stelle Gottes Vergebung zu. Und jetzt sind wir gefragt, mit Menschen umzugehen, wie wir es an Jesus sehen, wie er das macht. Wer seine Schuld sieht und merkt, dass er vor Gott im Unrecht ist und seine Schuld bekennt und sie nicht mehr auf andere schiebt, der wird mit offenen Armen empfangen. Und das ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, diesen Menschen mit offenen Armen zu empfangen. Manche haben ja schon gesagt, Gott liebt uns Menschen, ja, er muss uns unsere Schuld doch vergeben. Na, Gott muss gar nichts. Ich betone das immer wieder. Er ist der Einzige, der nichts muss. Er ist der Einzige, der völlig frei machen kann, was er will. Es gibt niemanden sonst. Wir denken vielleicht, er könne nicht anders und leiten daraus dann so einen Anspruch ab, als müsse er ja. Und das könne er mir gar nicht böse sein. Und das könne er mich auch nicht von irgendwas ausschließen. Und als müsse er mir nicht dies und jenes auch noch geben in meinem Leben. Sonst bin ich auch ganz unzufrieden. Und sonst sage ich auch mal, mit Gott kann ich nichts mehr anfangen. Das ist man ganz enttäuscht, weil Gott mir jetzt irgendwie auch mal unglückliche Stunden kommen lässt. Wo haben wir diesen Anspruch her? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Jesus deutlich gemacht, die Rettungsbotschaft besteht darin, dass uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung das Leben geschenkt wird, ohne dass wir es verdient hätten oder verdienen könnten. Wenn das ein Geschenk ist, dann hat man auf kein Nichts einen Anspruch. Dann kann man dankbar annehmen, aber nichts fordern. Ja, könnten wir doch so mit unserem Misstrauen mal umgehen, dass sich gegen Gott erhebt. Dass wir mal sagen, weißt du was, dieser Gott hat dafür gesorgt, dass du überhaupt leben kannst. Meinst du, der wird dir irgendwas vorenthalten? Dann bleib doch auf seinem Weg. Und es gibt ja so Leute, die sind blöder als wir. Die tun dann einfach, was Gott nicht gesagt hat oder tun etwas, wovon Gott gesagt hat, das sollen sie nicht tun. Und dann haben die schließlich auch verdient, dass ich das schön breit trete und dass ich ihnen jetzt Vorwürfe mache. Ja, das ist ja auch alles jetzt recht. Steht ja auch Gott hinter. Oh, was haben wir schon für Schaden angerichtet in christlichen Gemeinden, weil wir uns dann zur Rechenschaft ziehen wollten für das, was jemand gelebt hat. Es gibt jemanden, der unsere Geschwister ständig anklagt. Ja, der immer hervorhebt, was man uns alles vorzuwerfen hat und so. Der wird Satan genannt, Durcheinanderwerfer, Diabolos, in Fachkreisen auch Teufel. Das ist seine Aufgabe. Man kann da ja mitmachen, wenn man will, aber man kommt dann in Teufelsküche. Ich sage das so deutlich, weil dieser Bericht so deutlich ist und weil ich finde, dass wir das auch klar haben müssen, um dann auch wieder anderes sagen zu können. Und jetzt kommt es darauf an, und wir brauchen uns ja hier nichts vorzumachen. Wir haben auch Dinge zu regeln in unserer Gemeinschaft. Und die Frage ist, mit welchem Blick tun wir das eigentlich? Wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt anatomisch, ist ein tolles Bild, mit drei Fingern auf sich selbst. Wem das jetzt nicht klar ist, was das für ihn und Gott zu bedeuten hat, der dürfte Römerbrief Kapitel 1 und Römerbrief Kapitel 2 lesen. Da steht's. Erst wird deutlich gemacht, wie tief der Schaden des Menschen ist und alle stimmen ein, jawohl, der Mensch ist furchtbar, also die anderen, nur ich nicht. Und dann, du lieber Mensch, Kapitel 2, dass du das bei anderen entdeckst, zeigt ja, dass du es selber in dir hast. Worin du die anderen verurteilst, beschuldigst du ja dich selber, weil du eben dasselbe tust. Das muss uns klar sein. Deswegen ist davon die Rede, dass wir uns helfen sollen. Nicht, dass wir uns mal gehörig den Kopf waschen sollen. Jesus hat uns im Übrigen die Füße gewaschen. Ich habe das gestern erlebt. Und ich bringe hier ein eigenes Beispiel ein, damit es uns leichter fällt, das auf uns zu beziehen. Ich habe gestern ein Spiel von zwei meiner Jungs angeguckt. Und da war ein Trainer, mit dem ich mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, Trainer der gegnerischen Mannschaft. Also das war wirklich eine furchtbare Erfahrung. Da haben Spieler von meiner Mannschaft, die da mitgespielt haben, sogar geweint, die gegen ihn gespielt haben. Weil der die Kinder wirklich schlecht behandelt hat, da als Trainer der gegnerischen Mannschaft die Heimmannschaft war und deshalb war er Schiedsrichter. So, und ich habe den auch sonst schon mal erlebt. Ich habe inzwischen auch von Leuten gehört, wie der sich sonst so benimmt. Das ist, soll ein ganz netter Kerl sein, wenn das, bis das Spiel anfängt und so. Ja, und dann habe ich da gestern ein bisschen rumgemotzt, weil der schon wieder anfängt, da rumzusappeln und weil seine Mannschaft auch da unsere getreten hat und so. Und es war mir auch unangenehm irgendwie, es ging aber für mich so ein bisschen so weiter. Und dann erzählte ich auch noch Leuten, ja, mit dem Trainer habe ich mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht und zack, plötzlich kommt's. Sag mal, Matthias, warum erzählst du das eigentlich? Ja, weil es stimmt. Ja, das heißt doch nicht, dass man es weitergeben muss. Aber es wird ja gerade helfen, dass die verstehen, warum ich so sauer bin. Ja, warum bist du denn so sauer? Ja, weil der sich furchtbar benimmt. Ach, und das ist nicht normal für euch Menschen. Na gut. Okay. Ich bin jetzt auch nicht besser. Aber das liegt auch da. Ja, und wir suchen uns unsere Erklärungen. Ja, und sie helfen ja doch nichts, ihr Lieben. Und da habe ich jetzt wieder, ich war ja in der Vorbereitung auf die Predigt und dachte, ey, wie willst du eigentlich morgen da predigen? Und jetzt machst du genau den gleichen Kram. Ja, und hier geht's mal, in dem Jakobusbrief wird vor der Zunge gewarnt, als ein ganz gefährliches Instrument. Nicht, dass die an sich schlecht ist, aber man kann sie, wie der Mensch es mit allem hinkriegt, zu etwas Schlechtem gebrauchen. Und dann kann das ganz furchtbar werden, dieses kleine Instrument. Ja, und so zerstören wir Gemeinschaft. Ja, all die Leute, denen ich das erzählt habe, die haben jetzt eine schlechte Meinung von diesem Trainer. Was habe ich damit eigentlich erreicht? Und dann hat Gott mich gefragt, sag mal, liebe ich diesen Menschen eigentlich oder nicht? Ja, theoretisch ja. Ja, und gehst du so mit ihm um? Nö. Tja, dann wissen wir beide Bescheid. Dann halt mal jetzt den Mund. Ich werde ihn jetzt anrufen diese Woche. Von dem Vorfall damals habe ich noch die Telefonnummer, weil ich damals schon mit ihm telefoniert habe. Weil ich gemerkt habe, ich trage Vorbehalte in mir gegen diesen Mann. Und ob das jetzt ein Glaubensbruder ist oder nicht, ist wahrscheinlich Moslem, vermutlich. Das ist aber völlig egal. Es ist ein von Gott geliebter Mensch. Und ich habe die Beziehung zu ihm zu klären und um Vergebung zu bitten. Auch wenn er vielleicht mit diesem Wort nichts anfangen kann, ich werde versuchen, ihm das zu erklären. Ihr dürft mich gerne fragen, ob es gelungen ist. Ich werde es jedenfalls anstrengen. Anders können wir mit unserer Schuld nicht umgehen, ihr Lieben. Dem ins Auge gucken, und dabei hilft uns der Heilige Geist ja ungemein. Es dauert, selbst aus so einer Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, dauert es ja eine Weile. Ja, aber, und dann können wir tun, was wir tun können. Manches kann man nicht rückgängig machen, manches schon. Manches kann man nicht mehr ansprechen, manches schon. Manches kann man klären, manches nicht. Aber wer entdeckt, das war falsch, der kann sich darum bemühen, dass es so gut es geht, wieder in Ordnung kommt. Und wer mit Gott im Reinen ist, der kann dann auch fröhlich darum bitten, ach Herr, dann mach's doch für den irgendwie auch gut. Ja, und Gott kann das wirklich hinkriegen. Die besten Sachen sind durch menschliche Fehler geschehen. Man gucke in die Bibel. Das Reden übereinander ist also überhaupt ein ganz wichtiges Thema und das wird uns jetzt sehr herausfordern, wie wir in Zukunft mit Dingen umgehen, die bei uns stimmen oder nicht stimmen. Und wir wissen, das ist dann jetzt auch entscheidend dafür, wie es mit unserer Gemeinschaft weitergeht. Das Reden wäre jetzt ein Beispiel, es gibt noch andere Themen. Jetzt können wir diesen Zusammenhang heute nicht aufbauen. Jesus hat ihn ja durchbrochen, dass immer gleich alle irgendwie dann mit der Gemeinde nichts erreichen können. Aber Paulus sagt trotzdem im ersten Korintherbrief, wenn ein Glied der Gemeinde, des Volkes Gottes, des Körpers, leidet, dann leiden alle mit. Da merken wir, dass Paulus diesen Zusammenhang auch immer noch sehen kann. Und ich erinnere mich an einen Bericht, den unser Studienleiter uns gegeben hat von einer Veranstaltung, man nennt das ja Evangelisation, wo man Menschen einladen wollte, damit sie von Jesus hören. Und der Wunsch bestand, sie mögen sich doch Jesus anvertrauen. Also beste Absichten. Und da hatte man mit einem Team so alles vorbereitet. Und man hatte einen riesen Saal, da passten hunderte von Leuten rein. Und dann war an den ersten Abenden fast nichts los. Und man war so enttäuscht. Aber das Team machte so weiter tagsüber und die hatten morgens auch Bibelarbeiten. Und irgendwann kommt eine junge Frau aus dem Team, längst in der theologischen Ausbildung, ja, also in der Gemeinde schon bewährte Mitarbeiterin gewesen, auf dem Weg, anderen das Wort Gottes zu verkündigen, und kommt zu dem Studienleiter und sagt, ich möchte gerne beichten. Ich habe bisher Gott in meinem Leben eine Rolle spielen lassen. Und erzählt ihr dann auch manches wohl. Und ich möchte, dass er in Zukunft die Regie übernimmt. Und dann beteten die beiden miteinander und übergaben ihr Leben Jesus. Und es gab noch andere, die plötzlich das wollten. Nicht mit den gleichen Worten. Und am Abend war der Saal plötzlich voll. 300 Leute, vielleicht waren es auch 400. Ohne dass jemand irgendwas gemacht hätte. Das geht so nicht immer. Das sind keine Rechnungen, die man aufmachen kann. So nach dem Motto, guck mal, so funktioniert's. Und am Ende haben wir es doch wieder selber in der Hand. Nein, nein, nein. Sondern es geht darum, Leute, ob wir die Menschen in unserer Umgebung Jesus kennenlernen, hängt nicht nur davon ab, was wir können und ob wir ihnen genug von Jesus erzählen, sondern wie wir hier und in unserem Herzen leben. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von, dass er uns das Unrecht vergibt und uns von aller Missetat reinigt. 1. Johannes 1, Vers 9. Psalm 32, wohl dem Menschen, dem seine Verfehlungen vergeben sind. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Das heißt, ich ging zugrunde, als ich es für mich behalten wollte. Als ich es aber den Herrn bekannte, vergab er mir meine Schuld. Psalm 32. Gott ist ernst zu nehmen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das, auf das wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, wörtlich die Gerechtigkeit Gottes. Jesus hat alles für dich getan. Alles. Du brauchst nur noch kommen. Gott ernst nehmen und ihn ehren hat damit zu tun, wie wir mit seinen Worten umgehen. Halte dich an das, was er dir sagt. Und wo du versagt hast, gehe offen vor ihm mit deiner Schuld um. Gott hasst die Sünde, das stimmt. Bis in jedes Maß hinein. Aber er liebt dich, den Sünder.